Save the date. Dear Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Die Mitglieder des zur Geschäftsführung berufenen Organs einer juristischen Person, Geschäftsleiter, wachen fortlaufend über Entwicklungen, welche den Fortbestand der juristischen Person gefährden können. Erkennen Sie solche Entwicklungen, ergreifen Sie geeignete Gegenmaßnahmen und erstatten den zur Überwachung der Geschäftsleitung berufenen Organen, den sogenannten Überwachungsorganen, unverzüglich Bericht. Berühren die zu ergreifenden Maßnahmen die Zuständigkeiten anderer Organe, wirken die Geschäftsleiter unverzüglich auf deren Befassung hin. Nicht ganz einfach, aber so steht's in § 1 StaRuG in Kraft seit 2021. Was meint es? Wer als Unternehmer keine Krisenfrüherkennung betreibt und sich in Konsequenz dann auch resilienter aufstellt, ist haftbar. Jetzt soll es hier aber nicht um Haftungsfragen gehen, beziehungsweise nur am Rande, sondern vielmehr um die Frage, warum der Mittelstand in der Praxis dennoch häufig an der Krisenfrüherkennung scheitert und vor allem auch, wie sich das ändern lässt. Und damit sage ich Hallo zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Ich habe mir einen Experten an die Seite geholt. Mein Co-Gastgeber heute ist Harald Kahm. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Helbling Business Advisors. Harald begleitet seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen in Transformations-, Turnaround- und Restrukturierungsphasen. Und einer seiner Schwerpunkte liegt darauf, Unternehmen wieder steuerungsfähig zu machen. Mit der Hilfe klarer Analysen, belastbarer Frühwarnsysteme und natürlich auch einfach pragmatischer Maßnahmen. Und wie gesagt, damit ist er der ideale Experte, um die oben aufgeworfene Frage zu diskutieren. Vor allem auch deshalb, weil Harald eben auch die Realität im Mittelstand kennt. Er weiß um begrenzte Ressourcen, hohe Komplexität und den steigenden Druck. Unser Thema heute, robust statt reaktiv. Wie Unternehmer die Krise rechtzeitig erkennen und souverän reagieren. So, das war jetzt viel Vorrede. Erst einmal, lieber Harald, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Isabella. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und vielleicht vorweg, ich mag das Thema sehr, weil es im Kern um etwas sehr Praktisches geht. Nämlich, wie schaffe ich es als Unternehmer, nicht überrascht zu werden und handlungsfähig zu bleiben, wenn es ungemütlich wird?
Das sollten wir auf jeden Fall an die Unternehmer weitertransportieren. Schauen wir mal, wie gut uns das gelingt. Jetzt ist es so, ich habe es eingangs erwähnt, beziehungsweise sogar wunderbar vorgetragen, § 1 StaRuG fordert eine frühzeitige Krisenerkennung. Lass uns das mal direkt aufgreifen. Was bedeutet das denn aus deiner Sicht in der Praxis?
Ja, also in der Praxis heißt das für mich vor allen Dingen fortlaufend hinschauen. Nicht nur einmal im Jahr, im Rahmen des Jahresabschlusses oder wenn ich eine Planung aufstelle oder wenn ich das Quartalsreporting erstelle oder wenn es auch schon brennt, sondern es geht am Ende darum, Entwicklungen zu überwachen, die den Fortbestand gefährden können und dann bei Erkennen auch frühzeitig schon Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das ist für mich auch weniger ein juristisches Detail als am Ende eine Managementdisziplin. Ja, also welche Risiken sind eigentlich wesentlich? Wie verändern sie sich im Zeitablauf? Und vor allen Dingen auch, was bedeutet das für Liquidität, Ertrag und meine Fortführungsfähigkeit? Am Ende muss man auch sagen, bestandsgefährdend wird das Ganze oft als Zusammenspiel aus mehreren Risiken. Und genau dafür ist dann Krisenfrüherkennung auch da.
Was würdest du sagen, warum ist der Paragraph gerade jetzt auch für den Mittelstand so relevant?
Ja, weil das Umfeld sich dauerhaft geändert hat. Unsicherheit ist heute ja eher ein Normalzustand als eine Ausnahme. Und das trifft den Mittelstand auch besonders. Hier gibt es oft weniger finanzielle Puffer, weniger Redundanzen in den Organisationen, auch stärkere Abhängigkeiten von Kunden, von einzelnen Ressourcen. Am Ende, Krisenprävention ist heutzutage keine Kür mehr, sondern wirkliche Pflicht und vor allen Dingen auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, weil frühes Erkennen vor allem eins bringt, und zwar Zeit. Und Zeit ist in der Krise eigentlich die wertvollste Ressource.
Du hast es jetzt gerade schon angeschnitten. Du hast gesagt, wir leben in einer Zeit permanenter Unsicherheiten eigentlich. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie hat sich das Umfeld konkret verändert? Warum ist es auch schwieriger geworden, Krisen rechtzeitig zu erkennen, als es das vielleicht früher war?
Hier sehe ich vor allen Dingen drei Dinge. Ja, das eine ist, es sind immer mehr externe Einflussfaktoren, die auf die Unternehmen wirken. Geopolitik, Regulatorik, Technologiezyklen, Cybersicherheit, Lieferketten, ja, das hören wir alle ja jeden Tag in den Nachrichten. Und darüber hinaus, alles ist komplexer geworden. Die Dinge wirken gleichzeitig und vernetzt. Es ist nicht mehr so einfach, Ursache-Wirkungsketten zu greifen. Und das Dritte, viele dieser Symptome einer Krise, die zeigen sich recht früh im Markt und vielleicht auch im Verhalten der Geschäftspartner und Stakeholder, aber erst relativ spät in den Ergebnissen. Und wenn ich mit historischen Kennzahlen vor allen Dingen steuere, was vielfach im Mittelstand ja noch der Fall ist, dann bin ich natürlich häufig zu spät.
Da hast du jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage geliefert, nämlich woran liegt es denn, dass diese Krisenfrüherkennung im Mittelstand häufig nicht so richtig funktioniert? Die typischen blinden Flecken, die man da bei Geschäftsführern und CFOs ausmachen kann. Du sagtest jetzt, naja, wenn ich mit historischen Kennzahlen arbeite, ist das schon mal per se nicht ganz so optimal. Was gibt's darüber hinaus noch zu sagen?
Ja, das eine Thema ist mit Sicherheit der fehlende ganzheitliche Blick. Ja, sehr häufig werden Risiken isoliert betrachtet, nicht unbedingt quantifiziert. Der Blick geht auch sehr stark nach innen. Das heißt, man beschäftigt sich mit den Risiken im eigenen Unternehmen, weniger mit den externen Treibern. Die werden nicht so sehr systematisch dann auch analysiert, deren Wirkung auf das eigene Geschäftsmodell auch nicht betrachtet. Ja, und genau das ist eigentlich ja das, was Bestandsgefährdung heute oftmals ausmacht. Nicht ein Einzelrisiko, sondern das Zusammenwirken mehrerer Risiken. Das wäre so der eine blinde Fleck. Und das andere, ja, das Thema Krisenfrüherkennung ist einfach heute oftmals noch kein relevanter Faktor in der Unternehmensführung, sondern es wird eher so als Pflicht angesehen. Wenn es denn ein Risikomanagement gibt, dann ist es sehr häufig nicht verbunden mit der operativen Planung. Und insofern fehlt auch das Werkzeug, um Bestandsgefährdungen frühzeitig in Prognosen erkennen. So ein bisschen übertragen vielleicht, ja, also heutzutage reicht halt der Blick in den Rückspiegel und auf die Landkarte nicht mehr aus, um erfolgreich am Ziel anzukommen. Und am Ende, wer führen will, braucht ein zukunftsgerichtetes und gerichtetes und ganzheitliches Navigationssystem.
Ja, lass uns da mal ein bisschen die Details nochmal aufgreifen. Ich finde den Vergleich mit dem Navigationssystem ja eigentlich ganz schön. Jetzt könnte man beginnen bei dem Thema Datenqualität, Reporting, KPIs. Welche Rolle spielen die, wenn es um die Krisenfrüherkennung geht?
Ja, natürlich eine zentrale Rolle. Ne? Also ohne belastbare Daten kann ich auch keine belastbaren Entscheidungen treffen. Ja, und am Ende geht es dann um die Frage, welche Indikatoren schaue ich mir eigentlich an? Ich habe es gerade schon mal ausgeführt. Viele Reportings sind im Kern erstmal vergangenheitsorientiert. In der Situation, wie wir sie heute haben, brauche ich aber zukunftsgerichtete Steuerung. Insofern ist es auch wichtig zu unterscheiden, was sind eigentlich Frühwarnindikatoren, was sind Spätwarnindikatoren, damit ich auch den Handlungsdruck frühzeitig erkennen kann, den eingruppieren kann, für mich entscheiden kann, was sind meine Toleranzen und Bandbreiten, die ich für einzelne Indikatoren dann auch bedulden kann und welche Triggerpunkte gibt es eigentlich, die mich dann auch ins Handeln bringen müssen. Und natürlich, was sind klare Verantwortlichkeiten in der Organisation, ab wann müssen wir reagieren und wer macht dann eigentlich was.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Inwieweit hängt das Thema der gelungenen Krisenfrüherkennung denn auch mit der Unternehmenskultur zusammen? Es ist ja immer so, wenn ich irgendwo eine Krise erkenne, ist das ein eher unangenehmer Umstand und eine unangenehme Wahrheit. Gibt es da eine vorwärtsgerichtete Unternehmenskultur, die sich damit auseinandersetzen mag und kann?
Das Thema Unternehmenskultur hat natürlich sehr hohe Relevanz. Also am Ende, jedes Frühwarnsystem liefert irgendwie nur Signale. Und ob dann daraus handeln wird, ist am Ende eine Frage von Kultur und Führung. Und wenn ich in meinem Unternehmen schlechte Nachrichten sanktioniere, dann werde ich irgendwann auch keine mehr bekommen. Insofern, also wenn das Thema keine Managementunterstützung hat, kann es auch keine Wirkung entfalten, sondern wird von allen nur als Pflicht empfunden. Ja, am Ende muss man Krise halt als Prozess auch verstehen. Ne? Wenn ich früh Indikatoren oder Signale wegdrücke, dann verliere ich Zeit. Und insofern brauchen wir irgendwie auch psychologische Sicherheit für die Wahrheit, ne? Und klare Eskalationswege. Das heißt, wenn ich was sehe, wann müssen die Informationen eigentlich auf den Tisch? Wen muss ich intern und extern einbinden, wenn ich Symptome erkenne?
Aber dann lass uns das jetzt mal ein bisschen konkreter machen. Wir haben jetzt gesagt, okay, so und so, davon hängt es ab. Dann kann ich eine Krise früh erkennen. Wie mache ich es konkret? Wie sieht ein funktionierendes Frühwarnsystem aus? Welche Kennzahlen brauche ich? Welche Signale sind wirklich entscheidend?
Also ich würde das mal über zwei Dimensionen beschreiben wollen. Da gibt es erstmal den harten Kern, das ist am Ende die Liquidität. Weil existenzgefährdend, wie es der Paragraph sagt, heißt ja im Kern, wann droht mein Unternehmen eigentlich insolvenzreif? Oder übertragen auf das Autonavigationsbeispiel, wann geht meinem Auto eigentlich der Sprit aus? Insofern ist das Thema Liquiditätsstatus und eine rollierende Liquiditätsplanung sowohl kurzfristig als auch mittelfristig eigentlich nicht verhandelbar. Und das ist mal das Erste, wo wir natürlich bei vielen Unternehmen auch noch Defizite sehen. Und darüber hinaus Ich nenne es jetzt mal die Geschäftsmodellsicht. Ja, also die Wirkung von einzelnen Risiken, die hängt natürlich stark vom individuellen Geschäftsmodell ab und auch der Unternehmenssituation. Und deshalb ist es wichtig, dass man, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, am Anfang erstmal die Ausgangslage auch gut analysiert, ne, auch nochmal festlegt, was ist eigentlich hier die Strategie des Unternehmens, wie ist die finanzielle Stabilität zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Dann geht es darum, mal die Beobachtungsbereiche intern und extern zu definieren, die voraussichtlich die höchste Auswirkung dann auf das Unternehmensergebnis haben werden, daraus dann die Frühwarnindikatoren abzuleiten und auch Schwellenwerte festzusetzen. Es ist wichtig, das in der Gruppe zu tun, auch schon mit den Mitarbeitenden, die später in die Verantwortung kommen sollen. Insofern ist auch Verantwortung, Verantwortlichkeit frühzeitig zu verankern und das Ganze dann auch sinnvoll mit der Businessplanung und einem Maßnahmenmanagement zu verheiraten. Denn so ein Frühwarnsystem, das wirkt ja wirklich erst so wie ein Navigationssystem, wenn man eine Beobachtung, die Bewertung, die Entscheidung und die Maßnahme als Prozess definiert und dann auch kann es funktionieren.
Ich würde da gerne gleich nochmal auf die einzelnen Tools zu sprechen kommen, was mir aber jetzt auch auffällt in dem Kontext. Was ist denn mit den Banken? Die müssten doch eigentlich auch sehr frühzeitig sehen, wenn bei ihren Kunden irgendwas schiefläuft und gegebenenfalls auf diese zugehen.
Theoretisch, ja. Natürlich haben Banken viele Einblicke, ne, über Zahlungsströme, ne, Reportings, die sie von ihren Kunden bekommen, aber auch vielleicht Vergleiche, die sie mit anderen Kunden der gleichen Branche ziehen können, die sie im Portfolio haben. Vieles davon bezieht sich aber auch auf historische Daten, was da vorliegt. Ne? Dazu muss man die Situation der Banken auch im Moment sehen. Ne? Das Übersetzen in Handeln braucht da auch manchmal Zeit. Ne? Die Kapazitäten in den Banken sind aktuell sehr begrenzt. Ne? Es gibt ja viele Häuser, die in Umstrukturierungen sind. Und wir haben auch gerade in diesen Workout-Abteilungen einen großen Generationswechsel, also viele krisenerfahrene Mitarbeiter, die stehen auch vor dem Renteneintritt, dass es insofern auch gar nicht so einfach ist, ne, da die richtigen Ressourcen auch vorzuhalten. Und der Firmenkundenbetreuer, der den Kunden betreut, wenn es ihm noch gut geht, ja, der hat ja zuallererst mal auch einen vertrieblichen Auftrag. Mhm. Auch im Zweifel nicht unbedingt die gleichen Informationsrechte, wie der Kollege im Workout dann auch hat. Insofern, am Ende, Krisenfrüherkennung kann man nicht an die Bank delegieren. Ne? Aber die beste Zusammenarbeit entsteht natürlich dort, wo das Unternehmen selbst früh transparent schafft, aktiv kommuniziert. Und dann sieht man auch die Position und die Handlungsspielräume der Bank. Und die dient dann sicherlich auch als Sparingspartner.
Jetzt bin ich da so ein bisschen zur Bank abgebogen. Aber was mich dann wieder zurückbringt, wenn du sagst, naja, also Krisenfrüherkennung ist halt nun mal leider tatsächlich Aufgabe des Unternehmers und des Unternehmens. Und du hast es ja vorher gerade ausgeführt, was man tun muss, in welchen Schritten man vorgehen soll. Welche Rolle spielen denn dabei auch digitale Tools? Kann KI da schon irgendwie eine Funktion übernehmen? Was funktioniert so konkret in der Praxis mit möglichst geringem Arbeitsaufwand?
Also für mich, vielleicht mal vorweg, ist es jetzt nicht primär eine Frage der Methode oder des Tools, sondern vor allen Dingen der Verankerung. Also in dem Autobeispiel, ja, wenn der Fahrer nicht aufs Navi schaut, dann hilft auch das beste System nichts. Insofern, ne, Methoden funktionieren dann, wenn das Ownership klar ist, wer bewertet, wer entscheidet, wer setzt um. Ne, und Tools und KI, die kommen bei mir dann nachgelagert. Erst klären wir mal, was überhaupt gesteuert werden soll und was zur Organisation passt. Und dann wählt man die passende Tool-Unterstützung. Natürlich gewinnen digitale Tools und KI in der heutigen Zeit an Bedeutung. Ne, moderne Systeme, die vereinfachen die Überwachung von Warnindikatoren, aber auch die Modellierung dann der resultierenden Auswirkungen auf die finanzielle Situation. Aber man muss natürlich bei dem Thema Krisenfrüherkennung auch sagen, dass es am Ende eine Kosten-Nutzen-Abwägung, ne, auch im Kontext von Strategie des jeweiligen Unternehmens, des Risikoappetits sozusagen und der finanziellen Möglichkeiten, ne, welche Unterstützung dann im jeweiligen Fall.
Was sind denn auf der anderen Seite die Fehler, die dir begegnen, wenn es um das Thema Krisenfrüherkennung geht?
Ja, also sofern sich überhaupt ganzheitlich mit dem Thema beschäftigt wird, dann beobachte ich vor allen Dingen drei Dinge. Das erste, man baut ein System, ja, ohne klare Verantwortlichkeiten und Einbindung in die Managementprozesse auf. Ne? Dann wird Reporting zur Routine, führt aber am Ende nicht zur Entscheidung. Ne? Also das Beispiel von gerade, es gibt ein Navigationssystem im Auto, aber der Fahrer kennt oder beachtet es nicht. Das zweite, eine zu starke operative Sicht, ja, also die strategischen Frühwarnindikatoren fehlen. Wir beschäftigen uns eher mit unseren eigenen Themen innerhalb des Hauses, der Risiken, also im Autobeispiel, ich beschäftige mich mit der Tankfüllung, meinem Fahrstil und wie schnell mein Auto fahren kann, aber nicht mit der Strecke, den Baustellen und den Wetterbedingungen. Das dritte ist dann auch, dass es keine Verknüpfung zwingend gibt zwischen dem vielleicht vorhandenen Risikomanagement und den Planungsinstrumenten, vor allen Dingen aber auch den unterjährigen Steuerungsinstrumenten. Und das wäre wie beim Autofahren. Ich gucke einmal am Anfang der Fahrt auf das Navi. Dann entscheide ich nach 100 Kilometern mal wieder aufs Navi zu gucken. Ne? Also zu irgendeinem festgelegten Zeitpunkt. Und dann erst wieder, wenn ich schon im Stau stehe. Das ist ungefähr genauso sinnvoll.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Unternehmer uns gerade gut zugehört hat und damit in der Lage ist, eine Krise sehr früh und gerade am Beginn zu erkennen. Wenn ich dann aber keine Mechanismen habe, um mit dem evaluierten Problem auch umzugehen, ist ja auch nicht so richtig was gewonnen. Deswegen würde ich gern da noch ein bisschen drauf eingehen. Wie stelle ich mich so resilient auf, dass ich dann, wenn ich merke, ups, da läuft das schief, auch wirklich, ich zitiere jetzt mal die Lieblingsworte unserer Regierung, ins Handeln komme. Also was macht ein Unternehmen resilient? Welche organisatorischen Voraussetzungen brauche ich? Und inwieweit verändern sich die bestimmenden Faktoren auch? Wir haben ja von diesem ständig volatilen Klima gesprochen, in dem wir uns gerade bewegen.
Genau, das ist ein bisschen das, was ich gerade auch schon ausgeführt habe. Also im volatilen Klima verschiebt sich halt der Fokus. Ich kann eigentlich nicht mehr statisch planen, sondern ich muss dynamisch steuern. Landkarte versus Navigationssystem. Und was brauche ich dafür am Anfang? Erstmal Transparenzfähigkeit, das heißt, ich brauche zeitnahen Datenfluss, saubere Datenbasen und auch klare Berichtswege, sodass jeder weiß, wo die Informationen einholen kann. Ich brauche eine Entscheidungsfähigkeit, das heißt, es muss klar sein, wer welche Rolle hat, wie Eskalation funktioniert und auch wie Dinge priorisiert werden. Und dann sind wir bei dem Thema ins Handeln kommen. Ich brauche auch eine Umsetzungsfähigkeit. Das heißt, Maßnahmen müssen wirklich beschlossen werden, nachgehalten werden, wirksam umgesetzt werden. Also klassisch das Thema, was man im Maßnahmenmanagement macht.
Aber gerade wenn es stressig ist, gerade wenn ich eine Stresssituation habe, wie baue ich denn da diese schnelle Entscheidungsfähigkeit auf?
Ja, in der Tat. So ist das. Unter Stress steigt die Anzahl der Themen, aber nicht die Kapazität. Da braucht es da am Ende Struktur. Das sind ja klassische Methoden für. Ich nutze mal ganz gern das Thema Eisenhower-Matrix als Beispiel. Also mal eine Differenzierung, was ist eigentlich gerade dringend und was ist wichtig, was ist nicht dringend und was ist nicht wichtig. Dann Triage hat auch noch keinen geschadet. Was muss ich sofort tun? Was kann warten? Oder was stoppen wir jetzt heute auch bewusst? Und am Ende ist halt zentral weiterhin die saubere Informationsbasis, damit man halt nicht aus dem Bauchgefühl heraus entscheidet oder auf einzelne Stimmen. Kurzform. Priorisierung, Fokus, belastbare Informationen, das sind eigentlich die Themen auf die Seite.
Wenn ich dann Maßnahmen umsetzen will, was wirkt denn sofort, wenn ein Unternehmen in eine kritische Phase kommt? Wie viel Transparenz brauche ich über Cash, Working Capital, Kosten, welche Risiken? Wie sieht's da aus?
Ja, wenn es kritisch wird, das ist ja sozusagen das Mantra unserer Branche, dann gilt Cash is King. Das heißt, Liquidität steht im Fokus, aber am Ende liegen hier natürlich auch die Hebel im Detail der Prozesse. Zuerst gilt es, eine Transparenz über die Liquiditätssituation zu schaffen, und zwar wirkliche Transparenz und kein Wunschdenken, also sauberer Finanzstatus, saubere Liquiditätsplanung, Zahlungsziele so berücksichtigen, wie beim Kunden vereinbart und nicht so, wie man immer zahlen würde, um mal so kleine Beispiele zu nennen. Und dann hilft es, glaube ich, ganz klassisch über die drei Kernprozesse vorzugehen, da auf Maßnahmen dann zu fokussieren, die ein hohes Potenzial und wahrscheinlich einen geringen Umsetzungsaufwand haben. Das wäre das klassische Thema Order to Cash, also im Prinzip das Thema Debitorenmanagement. Ja, beispielhafte Maßnahmen sind da ja, dass man sich das Thema Mahnung nochmal genauer anguckt, prüft, wo man bei einzelnen Kunden Leistungen früher in Rechnung stellen kann, Lieferstoffs für Kunden, wo Probleme zu erwarten sind, vielleicht auch mal einführt. Dann das Thema Purchase to Pay, also die Frage des Kreditorenmanagements. Wo kann ich vielleicht mit meinen Kunden Zahlungsziele verlängern? Wo kann ich Einkaufsvolumina bündeln, um höhere Verhandlungsmacht zu haben? Wie kann ich Zahlungsprozesse auch so steuern, dass ich nicht zu früh zahle? Ja, und zuletzt, was zumeist ein bisschen länger dauert, das Thema Bestände. Also auch die sauber analysieren, schauen, dass man nur noch die Dinge bestellt, die wirklich notwendig sind, um Produkte herzustellen, die schnell abverkauft werden können. Vielleicht auch mal Varianten straffen, solche Themen. Am Ende sind es die klassischen Cash-Treiber, Bestände runter, Forderungen schneller eintreiben und Verbindlichkeiten strecken. Und das bringt vergleichsweise schnell Wirkung, ohne dass man da ein großes Programm aufsetzen muss.
Inwieweit funktioniert denn Szenarioplanung noch in den doch eher schnelllebigen Zeiten und wie setzt man sowas dann pragmatisch um?
Ja, also Szenarioplanung ist heute ja, oder zumindest Szenarioplanung ist heute ja Pflicht, haben wir ja auch schon gesagt, weil die Zukunft am Ende ungewiss ist. Am besten wäre es natürlich zu simulieren, also so Themen wie Kalo-Simulationen könnten solche Prozesse noch besser unterstützen, aber in der Praxis, muss ich sagen, sehe ich da noch sehr große Vorbehalte bei den Mandanten. Und also das wird als zu komplex angesehen, zu statistisch, vielfach wird es wahrscheinlich auch nicht verstanden. Deswegen wäre im Moment schon mein pragmatischer Ansatz, klassisch das Thema ein Basisszenario als Planung und dann ein oder zwei Stressszenarien, die sauber aufgebaut sind, nur mit klaren Maßnahmenträgern aus unserem Frühwarnsystem. Und genau, also entscheidend ist hier weniger wahrscheinlich das Tool, sondern eher die Vorarbeit. Ich muss die Risiken sauber identifiziert haben, die ich berücksichtigen möchte, sie bewerten, die Wirkmechanismen auf die Planung verstanden haben. Und dann ja, kann aus der Szenarioplanung auch echtes Navigationsinstrument werden.
Ich habe fast zum Schluss schon noch so ein bisschen eine Frage, die so in die menschliche Richtung geht. Wie schaffe ich es denn, eine Kultur zu etablieren, die Krisen eben nicht verdrängt, sondern wirklich aktiv adressiert? Und welche Rolle spielt da die richtige Führung auch? Wir hatten es vorher angeschnitten, das gesagt, wenn ich natürlich auf ein Problem aufmerksam mache und dann kriege ich eine von Kahn gefahren, werde ich es am nächsten Mal nicht mehr tun. Deswegen, wie kann ich das am schlausten so orchestrieren, dass meine Mitarbeiter und auch das Management gegenseitig die Krisen nicht verdrängen, sondern wirklich proaktiv angehen?
Ja, wir haben es, also du hast es gerade ja nochmal wiederholt, ne? Tatsächlich ist natürlich die Frage, wie Führung mit schlechten Nachrichten umgeht, zentral. Ne? Also es muss zuallererst mal die klare Erwartung geäußert werden, dass Risiken auch offen adressiert werden dürfen. Und dann muss man gemeinsam halt auch die Eskalationswege besprechen. Ne? Und am Ende ist es dann auch die Konsequenz im Handeln. Ne? Das Erkennen alleine reicht ja nicht, ne? Sondern man muss auch gemeinschaftlich dann Gegenmaßnahmen entwickeln, ergreifen und auch nachhalten. Das ist auch wieder ein Prozess. Ne? Also man muss einmal die Spielregeln vereinbart haben und dann sich wirklich an den Prozesslagen hangeln. Das heißt, Regeltermine zur Lage miteinander vereinbaren, klare Verantwortlichkeiten für das Handeln vereinbaren, die Maßnahmen nachhalten, kommunizieren und dadurch auch als Führung Orientierung geben.
Und miteinander reden, das ist sicherlich immer nicht schlecht. Ich habe zum Schluss noch drei kurze Fragen an dich. Zum einen, welches ist dein wichtigster Rat an Mittelständler, um Krisen früh zu erkennen? Zum zweiten, welcher ist der wichtigste Schritt, um dann resilienter zu werden? Und ganz pragmatisch, wo sollte ein Unternehmen morgen anfangen?
Also wenn ich es auf einen Punkt bringen sollte, erstmal just do it. Ja. Anfangen, pragmatisch, dann aber konsequent, ne? Denn also der Engpass und die Methoden, die sind ja oftmals nicht das Wissen, also, beziehungsweise der Engpass ist oftmals ja nicht das Wissen, sondern am Ende dann die konsequente Umsetzung. Mhm. Und dann ist das Thema Krisenfrüherkennung halt auch ein Zusammenspiel mehrerer Bausteine. Ich brauche eine vernünftige Risikostrategie. Ja, ich muss die Mitarbeiter qualifizieren oder die auswählen, die qualifiziert sind, die so einen Prozess begleiten können. Ich muss ausreichende Ressourcen zur Verfügung stellen, damit es auch funktionieren kann. Jetzt haben wir das mit der Sanktion. Ich muss auch irgendeine Form von Anreizlogik haben, ja, das Thema zu unterstützen, und ich brauche einen Plan, ja, wie bei jedem Projekt. Und am Ende ist die Einführung halt auch ein Projekt. Ne? Insofern, wo sollten Unternehmen morgen anfangen? Da wäre mein Vorschlag, erstmal Transparenz über Liquidität schaffen, ne? Die Top-Risiken benennen, erste Frühindikatoren mit Verantwortlichkeiten festlegen und dann Schritt für Schritt das Thema ausbauen.
Mhm. Ich glaube, das ist zum Abschluss noch einmal sehr, sehr gut zusammengefasst von deiner Seite. Was wir auf jeden Fall jetzt gesehen haben, zwei Punkte. Krise ist kein Ereignis, es ist ein Prozess. Und wer es früher erkennt, der gewinnt einfach wirklich wichtige Zeit. Und das Zweite ist, Resilienz entsteht nicht in der Krise, die muss ich schon davor schaffen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das so zusammengefasst hingekriegt haben heute. Und deswegen sage ich, lieber Harald, vielen Dank für deine Zeit und die wertvollen Infos, die du uns geben konntest.
Vielen Dank, dass du euer Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com